Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Ärztetag 2025. Nachlese. Viele wichtige Themen wurden auf dem Deutschen Ärztetag in diesem Jahr behandelt. Über einige davon sprechen wir in dieser Folge. Vielleicht mal gleich als erstes. Für Sie persönlich war dann der Ärztetag ein Erfolg?
Auf jeden Fall war das für mich auch persönlicher Erfolg. Es war ein persönlicher Erfolg, weil es eine gelungene Eröffnungsveranstaltung war, an der ich in der Organisation natürlich nicht beteiligt war, nur ganz wenig. Also Dank nochmal auch an dieser Stelle all denen, die das toll gemacht haben, insbesondere der Landesärztekammer Sachsen, die dafür wesentlich verantwortlich zeichnet. Und das war natürlich schon eine besondere Atmosphäre in der Nikolaikirche, einem auch ganz besonderen Ort, von dem aus die friedliche Revolution der DDR-Bürger ausgegangen ist und die symbolisch auch dafür steht, auch wenn die an vielen anderen Stellen natürlich auch stattgefunden hat. Und dann war es erhebend, die Thomaner singen zu hören, die ich liebe. Und Musik, die die singen, liebe ich auch. Also das war sehr feinsinnig und wohl ausgewogen. Und es war auch eine gute Begegnung mit der neuen Ministerin in dem Kontext, das kann man auch sagen. Also das war schon mal ein schöner Einstieg. Und dann war es natürlich auch ein Erfolg, weil wir bestimmte Themen dann nochmal abgeschossen haben, wie eben zum Beispiel das Thema der Gebührenordnung, bei dem wir dann mit 212 zu 19 Stimmen eine ganz, ganz starke Mehrheit bekommen haben für unser Vorgehen. Und das gibt einem ja auch Rückenwind dann, wenn man da so lange dran gearbeitet hat, wenn man das auf diese Weise abschließt.
Also Sie haben gerade gesagt, wie schön das für Sie persönlich war. Wie würden Sie sagen, war insgesamt die Stimmung? Das ist ja auch immer sehr unterschiedlich.
Das ist immer schwierig, wenn man den Protagonisten fragt und den Mit- und Hauptverantwortlichen, wie fandst du es? Der kann ja gar nicht sagen, das hat mir nicht gefallen.
Nee, aber man weiß ja zum Beispiel, guckt man mehr in freundliche oder grimmige Gesichter?
Nein, wir
oder?
Haben diesmal in fast nur freundliche Gesichter geguckt. Es war eine gute Stimmung, es war eine gute Atmosphäre, es war wenig Disput, es war kein Zank, kein Streit, es war natürlich Argument und Gegenargument, es war Pro und Contra, es war argumentatives Ringen, wie sich das gehört, das ist selbstverständlich und das ist ja auch gut so. Dafür geht man ja auch hin, aber es war eigentlich gar keine schlechte Stimmung.
Sie haben gerade gesagt, Sie waren an dem Ort, wo die friedliche Revolution Deutschlands stattgefunden hat. Jetzt war die Frau Wagen, die ja erst kurz vorher ins Amt gekommen ist, auch da. Ist das jetzt der Beginn der friedlichen Revolution im Gesundheitswesen im Deutschen oder wie würden Sie das beschreiben?
Also ich glaube, das Gesundheitswesen ist nicht revolutionär zu verändern, sondern nur evolutionär. Mhm. Haben wir auch, glaube ich, schon mal festgestellt. Mhm. Und Frau Wagen hatte ich ein paar Tage vor dem Ärztetag angerufen, um sie ein bisschen, da wir uns noch nicht kennengelernt hatten, um sie ein bisschen ins Bild zu setzen, was sie erwartet und ihr auch klarzumachen, dass sie mit Sicherheit sehr nachsichtig behandelt wird und für Dinge im Gesundheitswesen auch überhaupt noch gar nicht verantwortlich gemacht wird, weil man nach so kurzer Zeit des Ministerialen Handels ja für nichts verantwortlich gemacht werden kann. Insofern konnte sie ganz entspannt den Ärztetag besuchen. Und das, glaube ich, hat er auch ganz gut getan.
Aber die Kolleginnen und Kollegen von der Presse, nach dem, was ich gelesen habe, haben zwar auch gesagt, dass sie die Frau Wagen warm aufgenommen haben, aber dass es dann auch ganz schön in der Sache auch ganz schön, manche haben es als hart beschrieben oder fordernd, also sozusagen die große Realität von dem, was Frau Wagen alles machen muss. Ich würde es mal anders sagen, hat sie das gut aufgenommen?
Die Interpretation, ich habe das nicht gelesen, weiß jetzt nicht, wenn Sie zitieren, aber wenn das einer interpretiert haben sollte als Forderung stellen, dann war das eine Missinterpretation. Mhm. Ich habe in meinem Gespräch mit Frau Wagen, was ich dann vorher geführt habe, im Übrigen mit folgender Einleitung begonnen. Mhm. Ich habe gesagt, ich hoffte, dass sie wahrgenommen hätte, dass ich die wenige Tage ihrer Amtsführung bisher nicht mit der Feststellung begleitet hätte, dass sie nicht aus der Gesundheitspolitik stammte und ihr auch nicht schon bestimmte Forderungen ins Stammbuch geschrieben hätte, was wir alles brauchten. Mhm. Und das hätte seinen Grund, dass sie das nicht getan hätte. Weil ich das für unangemessen hielt, dass ich natürlich in einer solchen Eröffnungsrede oder auch im Laufe des Ärztetages Positionen beziehe und äußere, so fänden wir das richtig oder das fänden wir angemessen, das ist selbstverständlich. Mhm. Also insofern, glaube ich, von Forderungen kann man nicht sprechen. Und sie hat das, glaube ich, gut aufgenommen. Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Ich habe unter anderem ja über die Tatsache gesprochen, dass ich es für hochnotwendig hielte, dass wir abbauen in der Bürokratie, im Dokumentationswahn, sage ich mal etwas salopp. Also habe mich unter anderem natürlich auch bezogen auf das Papier von Thomas de Maizière und Peer Steinbrück und weiteren unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Steinmeier für ein handlungsfähiges Deutschland, wo es auch beschrieben und gefordert wird und der Politik Fach, vor allen Dingen auch parteienübergreifend im Stammbuch geschrieben wird, dass wir uns dringend bemühen müssen, mehr Vertrauenskultur zu entwickeln und davon ausgehen müssen, dass Bürger sich an Gesetze halten, primär. Nur dann, wenn sie feststellen und stichprobenartig feststellen, sie tun es nicht, dann eben empfindlich sanktionieren müssen, dass es die bessere Vorgehensweise ist, als alles minutiös, kleinteilig durchzukontrollieren. mit einem irrsinnigen Aufwand, auch für die, die alles ganz brav und richtig machen. Mhm. Und das habe ich übertragen auf das, was im Gesundheitswesen dringend und notwendig ist, wenn wir uns angucken, wie viel zig Stunden in der ambulanten vertragsärztlichen Praxis und aber eben auch in den stationären Einrichtungen aufgewandt werden für Dokumentation und Berichtspflichten, die eigentlich nicht den Zweck haben, den Patientinnen und Patienten zugute zu kommen, sondern nur einem Kontrollbedürfnis Rechnung tragen. Und habe ihr geraten, sie sollte doch mit uns gemeinsam eine Bürokratie-Taskforce einsetzen. Und zum, beim Rausgehen aus der Kirche hat sie mir gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Mhm. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass das gut aufgenommen wurde.
Das ist sehr gut. Das wäre nämlich meine nächste Frage auch gewesen, ob schon was passiert. Ja, es passiert schon was. Finde ich sehr, sehr gut. Jetzt wollen wir gerne noch mal ein paar Kernforderungen aus dem Leitantrag vielleicht beleuchten. Ein ganz wichtiger Punkt war ja eine bessere Steuerung. Und da habe ich auch mitbekommen, hat die Ministerin in der FAZ schon bekräftigt, dass das eins ihrer Kernthemen sein wird. Das heißt, davon ist sie auch schon inspiriert worden.
Davon ist sie und vor allen Dingen der Koalitionsvertrag schon inspiriert worden. Mhm. Da steht es ja schon drin, dass ein Primärarztsystem, verbindliches Primärsystem eingeführt werden soll. Da geht es dann im Wesentlichen, das haben wir als Deutscher Ärztetag ja schon im vergangenen Jahr generell gefordert. Mhm. Wir haben jetzt als Bundesärztekammervorstand im Vorfeld dieses Ärztetages dazu ein Konzeptpapier vorgelegt, was wir im vergangenen Jahr hier in etlichen Sitzungen in verschiedensten Konstellationen unter der Zuziehung von Menschen aus dem Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, Vorstände der gesetzlichen Krankenversicherungen, Gesundheitsökonomen, also aus unterschiedlichsten Ebenen haben wir Sachkenntnis hinzugezogen und zusammengetragen und dieses Konzeptpapier, was auf der Webseite der Bundesärztekammer einsehbar und runterladbar ist, erarbeitet. Und das ist für uns so ein bisschen, das sind Module und Hinweise auf Möglichkeiten, wie man es gestalten kann. Es gibt dabei keinen Königsweg und keinen einzig richtigen, sondern es gibt dabei verschiedenste Optionen mit Für und Wider, die am Schluss auch bei der Entscheidung, gehe ich rechts oder links rum, ein bisschen eine Frage des persönlichen Temperaments und auch der Einschätzung der Wirksamkeit unterliegt. Und für mich sind aber ein paar Dinge dabei wichtig, weil wir erleben jetzt im Moment so ein bisschen reflexartige Widerstände auch gegen diese Grundidee. Es gibt also schon auch Bereiche im ärztlichen und auch nicht ärztlichen Bereich, auch unter Patientenvertretern, die in der Vorstellung leben, ja, ja, das wird ja furchtbar reguliert, da muss jeder Mensch immer auf jeden Fall erst zum Hausarzt, bevor er irgendeine Form von Behandlung und Weiterbehandlung erhalten kann. Und das ist natürlich Unsinn. Es soll nicht darum gehen, dass jemand, der offensichtlich einen Fuß gebrochen hat, erst zum Hausarzt humpeln müssen, um sich eine Überweisung zum Chirurgen oder Unfallchirurgen zu holen, um dann dahin zu humpeln. Das ist natürlich völliger Quatsch, sondern man muss sich angucken, was sind die Fälle, was sind die Situationen, in denen es klug und sinnvoll wäre, zunächst mit einem Facharzt für Allgemeinmedizin oder Fachärztin für Allgemeinmedizin zu überlegen oder einem Hausarzt, der einen vielleicht auch kennt und der einen längerfristig betreut, wo könnte ich jetzt vernünftig aufkommen, was muss ich tun? Vielleicht kann auch der Hausarzt vieles schon auch mit dem Patienten selbstständig regeln. Das ist ja definitiv auch so, dass vieles von dem auch schon in der Hausarztpraxis behandelt werden kann. Und was dann übrig bleibt und wo die Fragestellung komplexer wird oder tiefergehend in eine bestimmte Fachrichtung reicht, da wird man dann gemeinsam gucken, an wen man sich wendet und das auch so organisieren, dass es eben zeitlich kurzfristiger möglich ist als aktuell und dass wir das Phänomen, was wir erleben, dass wir relativ lange Wartezeiten bei bestimmten Fachgruppen haben, um dem etwas Sinnvolles und Vernünftiges entgegenzusetzen.
Und es ist für mich als Laien ja auch relativ klar, dass man das gar nicht, sagen wir mal, auf die Spitze treiben kann, so dass, wie Sie es gerade geschildert haben, niemand mit einem gebrochenen Fuß mehr zu einem Orthopäden oder Unfallchirurgen gehen kann. Denn wir haben ja auch nicht eine unbegrenzte Anzahl an Hausärztinnen und Hausärzten mit Terminkalendern, die frei sind. Also auch da muss man ja die Ressourcen.
Auch das ist richtig, aber da muss man, also es soll kein reines Gatekeeping sein. Es soll nicht dazu dienen, etwas billiger zu machen. Es soll nicht dazu dienen, fachärztliche Behandlung oder Krankenhausbehandlung zu unterbinden, das ist Unsinn. Sondern es geht auch nicht um Steuerung im Sinne von Märklin-Eisenbahn rechts und links rumfahren lassen, sondern es geht um Koordination von Behandlung. Es geht um sinnvollen Einsatz von komplexen und teuren Ressourcen. Es geht auch darum, dadurch einen Effizienzgewinn zu erzielen, der mehr Kontakte vielfältiger an der richtigen Stelle möglich macht. Und das ist etwas, was man eher als Hilfestellung empfinden sollte in einem komplexen, arbeitsteiligen Gesundheitswesen. Also als Einschränkung. Und die Arztwahl ist auch nicht eingeschränkt, denn ich kann zwischen Hausärzten wählen und ich kann auch zwischen Fachärzten wählen, jedenfalls wenn mehrere der gleichen Fachrichtung vorhanden sind und was in vielen Gebieten, jedenfalls den städtischen Gebieten, definitiv unverändert so ist. Und darum, glaube ich, muss man dem ein bisschen sachlich und ruhig und unaufgeregt begegnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir durch diese, sagen wir mal, ordnende und helfende Strukturen und Regulierungen etwas Gutes tun.
Ein anderer Punkt, der Ihnen sehr wichtig ist, der auch auf dem Deutschen Ärztetag sehr wichtig war, Prävention, ist ebenfalls drin im Koalitionsvertrag. Nicht mehr drin waren mal ursprünglich geplant, glaube ich, 30.000 Euro pro Schule und Jahr. Die sind raus.
Sehr schade, sehr schade.
Da muss man natürlich immer gucken, reichen programmatische Erklärungen? Oder haben Sie da vielleicht auch ein Signal von Frau Wagen schon bekommen, dass sie da weiter Druck macht, dass da Geld fließt?
Also so tief sind wir da noch nicht eingestiegen. Wir werden dranbleiben. Wir haben ja hier im Haus auch dazu einen Ausschuss Public Health, mit dem wir uns unter anderem auch mit dem Thema Gesundheitskompetenzförderung im Bildungssystem, im schulischen und vorschulischen Bereich kümmern und wo wir Kontakte haben in die Kultusministerkonferenz, gemeinsam mit der Gesundheitsministerkonferenz, wo wir gucken wollen, was lässt sich unter Umständen dort etablieren. Da geht es um etwas, was auch längerfristig besteht, nicht um kurzfristige Interventionen, sondern so etwas vielleicht wie Gesundheitsschulfachkräfte. Da wären die 30.000 Euro schon ein schöner Segen gewesen.
Und pro Schule und Jahr muss man auch sagen, ist es jetzt nicht die Welt.
Also, nein, ist nicht die Welt. Naja, aber ich weiß nicht, wie viele 1.000 Schulen wir haben. Also das, in der Summe ist das dann viel Geld.
Ist das viel Geld, ja, stimmt.
Ja, das darf man auch nicht vergessen oder unterschätzen. Man staunt dann, wie viele Schulen wir haben. Trotzdem wäre das schon mal ein Anfang gewesen. Und das ist ja auch so. Investitionen in dieses Thema heute trägt seine Früchte in 30 bis 50 Jahren. Soweit hat noch nie einer in der Demokratie gedacht, sage ich mal.
Etwas. Wir haben zu kurze Legislaturperiode. So, ja.
Das heißt aber nicht, dass nicht im Jahre 2025, nach 2500 Jahren Demokratiegeschichte, wir nicht an einen Punkt kommen könnten, wo wir gemeinsam miteinander unterschiedlichsten intellektuellen oder ideologischen Standpunkten trotzdem zu dem Schluss kämen, das ist vielleicht ein Thema, das bei allen gleich angesehen würde. Wer könnte etwas dagegen haben, Kinder im Alter von 3, 5, 7 oder 12 Jahren oder auch 17 Jahren altersgerecht die altersspezifischen Risiken der Gesundheit so nahe zu bringen, dass sie sie auch mit großem Maß an Selbstständigkeit bewältigen oder auch umschiffen und vermeiden können und damit dazu beitragen, dass die gesamte Gesellschaft gesünder und damit auch vielleicht glücklicher ist? Ich kann mir kein Argument vorstellen, von welcher politischen Farbe und Richtung auch immer kommend, dagegen etwas zu haben. Man kann das so oder so organisieren, ja, aber auch das ist weltanschaulich, glaube ich, nicht sehr bedeutsam. Da geht es einfach um die Fragestellung, will man das den Aufwand heute betreiben und das auch die nächsten 2 oder 3 Jahrzehnte, um dann den Enkeln unter Umständen diese Früchte zu bescheren. Und ich wäre dafür.
Ich glaube, Japan hat in den 70ern mal so eine große, vor allem Nahrungsmittel, aber auch Gesundheitsaufklärung gestartet. 50 Jahre später sind die ein total schlankes Volk im Verhältnis zu allen anderen. Also so lange dauert es in der Tat.
Und das Volk mit der höchsten Lebenserwartung.
Ja, da können wir vielleicht eine Scheibe von abschneiden.
So ist das.
So, jetzt haben wir über Geld gesprochen, was nicht ausgegeben wird. Jetzt müssen wir über Geld sprechen, was nicht eingenommen wird. Nämlich wenn ein Werbeverbot kommt für ungesunde Lebensmittel für Kinder oder eben wenn man Abgaben auf Zucker, Alkohol, Tabak und so weiter zweckgebunden der Gesundheitsversorgung zuführen würde. Da, glaube ich, graust es manchen Haushaltspolitiker. Also das sind jetzt Forderungen. Wie realistisch sind die, dass die auch
die
durchkommen?
Die sind inhaltlich absolut realistisch und auch sinnvolle Forderungen.
Ja, also gut sind sie.
So, sinnvoll und gut.
Ja.
Politisch realistisch würde ich sagen 50-50. Mhm. Ich bin erstaunt über das Maß an Reflex, was man dann dort an der Stelle immer wieder beobachten kann, wenn solche Forderungen gestellt werden aus bestimmten Verbänden, der Zuckerlobby, den Tabakherstellern oder Vertreibern.
Ich habe mich auch gefragt, was die Nationalmannschaft macht, wenn sie nicht mehr für Schokocreme werben darf.
Ja, genau.
Die haben ja sonst nicht so viel zu tun. Ich
kann ja für frische Äpfel werben oder für Obstanbau in deutschen Landen oder so. Also meine, gibt ja viele denkbare, auch sinnvollere, als die für Nahrungsmittel zu werben, von denen man sagen muss, die sind vielleicht in ganz kleinen Maßgenossen zulässig, aber in größerem Umfang schon auch dazu beitragen.
In größerem Umfang tragen sie zum
Umfang
größeren bei. Umfang bei, genau.
Ja. Und das tun sie ja leider nachweisbar zunehmend und nach wie vor steigend. Mhm. Ne? Anzahl der Kinder mit Adipositas nimmt zu. Immer noch. Und zwar bedrohlich. Und das hat was zu tun mit Ernährung und Bewegung im Wesentlichen, das wissen wir. Und dass wir diese relativ banale Erkenntnis nicht dazu nutzen, daran etwas zu ändern und das Angebot zu verändern. Und das sind ja Gewohnheiten, die im frühkindlichen Alter trainiert und eingeübt werden, die nie wieder weggehen, die man auch anders eintrainieren könnte. Und ich finde es, ich sag mal, fast unerträglich, dass die Lobbyarbeit der Betroffenen, die dann meinen, ihre Umsätze gehen zurück, und das tun sie vielleicht auch, aber da haben sie vielleicht falsch investiert aus meiner Sicht oder bestellen das falsche Produkt her. Da muss man mal drüber nachdenken, ob man sich nämlich vielleicht mal irgendwie anders orientiert, was anderes macht. Das kann aber nicht Grund sein, für eine Gesellschaft unverändert das Falsche zu tun an der Stelle oder das Richtige zu lassen. Und insofern bin ich ein ausgesprochener Verfechter von einer Abgabe auf Tabak und Alkohol und andere Genussdinge, die hochzuckerbehaftet sind, also eine Zuckersteuer. Und ich würde sagen, deshalb Abgabe, damit man das, was dort eingenommen wird, ganz gezielt und eins zu eins in Prävention im Jugendalter umsetzt und einsetzt. Und dann hätten wir vielleicht auch Geld für Gesundheitsfachkräfte an Schulen, die auf intelligente, fantasievolle, anregende Art und Weise unseren heranwachsenden Kindern im Kleinkindalter und im späteren Schulalter es nahebringen, wie man sich vernünftig ernährt und was man tun kann, um gesund zu bleiben.
Sie haben gesagt, 50-50 sind die Chancen. Ich hoffe, dass Sie sich damit durchsetzen. Das wäre wirklich
ein Dienst einer Gesellschaft. Ich trage es zu dem Durchsetzungs-50 dann persönlich oder versuche ich beizutragen.
Sehr gut. Und dann haben wir auch schon im Podcast wiederholt drüber gesprochen. Gibt es zwei große Reformen, über die auch wieder gesprochen wurde. Das eine ist die der Krankenhäuser, das andere ist die der Ausbildung. Wie sieht es da im Moment aus?
Ja, bei der Ausbildung, also der Approbationsordnung, ist Stillstand. Das muss man leider feststellen. Da haben wir eine klare Forderung aufgestellt, gemeinsam mit den Medizinstudierenden, dass wir da jetzt endlich darauf drängen, dass die Approbationsreform Agenda 2020 jetzt dann im Jahre 2025 vielleicht mal tatsächlich in die Tat umgewandelt wird. Ich habe schon ein bisschen aus Spaß gefordert, vielleicht müssten wir sie in zunächst mal als Agenda 2030 umtaufen, damit sie wenigstens noch zur rechten Zeit erscheint.
Mhm. Dann lassen die sich aber auch noch 5 Jahre Zeit, das wissen sie.
Ja, das war ja auch eher ein Joke oder Versuch, sozusagen jemanden ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Ich glaube, dass man, auch da stehen im Wesentlichen Finanzierungsfragen oder ungeklärte Finanzierungsfragen im Vordergrund des Problems. Und das ist dann am Schluss eine Frage von Priorisierung. Will man für eine gute Ausbildung von zukünftigen Ärztinnen und Ärzten in einer Gesellschaft des langen Lebens mit einem solchen Bedarf auch an Versorgung, an ärztlicher Versorgung, will man da verantwortlich sein und sagen, wir machen eine Reform des Ausbildung, die früher Praxisbezug hat und die ja diejenigen, die Ausbildung durchlaufen, besser befähigt, als Ärztinnen und Ärzte tätig zu werden, um in vielerlei Hinsicht? Oder ist einem das egal und sagen wir, das ist jetzt einfach nur zu teuer und wir brauchen das Geld für was anderes? Wir geben ja wirklich, auch nochmal zurückkommend auf das Thema Prävention, wir geben ja viel Geld aus für Reparaturprozesse im Gesundheitswesen. Ja, reichlich und immer noch zunehmend.
Flicken.
Ja, und das tun wir und lassen uns unglaubliche Dinge einfallen, was wir noch alles behandeln können. Welche Hightech trägt auch zur Lebenserwartung bei und zur Verlängerung der Lebenserwartung, überhaupt keine Frage. Großartige Erfolge in vielen Fragen und vielen Erkrankungssituationen. Aber für die Vermeidung des Entstehens von Erkrankungen geben wir im Verhältnis dazu sehr wenig Geld aus. Und insofern, glaube ich, ist es richtig und auch angemessen, da etwas andere Prioritäten zu setzen.
Krankenhausreform geht ein bisschen besser voran?
Ja, da haben wir auf jeden Fall jetzt relativ viele Sitzungen im sogenannten Leistungsgruppenausschuss, in dem die Bundesärztekammer auch vertreten ist, mit Stimmrecht vertreten ist. Da wird kleinteilig nachgearbeitet oder abgearbeitet, was jetzt noch an Aufgabenstellung besteht. Da bin ich sehr guten Mutes, dass die Ministerin auch nochmal mit den Ländern die kritischen Themen angeht und dafür sorgt, dass eben die Kriterien, die zugrunde gelegt werden, um bestimmte Leistungen in einem bestimmten Krankenhaus abrechnungsfähig zu stellen, konsensuell am Schluss zustande kommen und auch so gefunden werden, dass man sagen kann, die beiden Dingen wird ausreichend Rechnung getragen, nämlich auf der einen Seite eine Clusterung und eine Konzentration von Kompetenz und von Expertise im Zentrum, die natürlich mit dem Überwinden etwas größerer Distanzen dann aber für jeden auch doch durchaus erreichbar sein muss. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite einer auch in der Peripherie sichergestellten allgemeinen Grundversorgung, auch das auf hohem und vernünftigem Standard und Niveau. Ich glaube, dass dieses Grobziel jetzt von niemandem mehr in Frage gestellt wird und auch weiterlaufen und verfolgt werden wird.
Es gibt noch zwei ganz große Themen, aber das eine brauche ich nicht ansprechen, weil zum Thema künstliche Intelligenz werden wir eine eigene Folge machen. Aber das andere ist Resilienz. Und zwar geht es um eine Resilienzstrategie für das gesamte Gesundheitswesen. Das ist ein dickes Brett, was gebohrt werden muss. Und das ist auch schon eine ganze Weile überfällig, ne?
Ja, da haben wir ja auch schon eine Veranstaltung mal vor 1,5 Jahren zugemacht, hier von der Bundesärztekammer ausgerichtet, wo es eben genau darum ging. Und das ist und bleibt im Moment ein heißes, hochdiskutiertes Thema, nicht nur dem Aspekt Pandemie, Katastrophe und so weiter, sondern auch vor dem Hintergrund der leider ja in der Realität größer gewordenen Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung, eines Bündnisfalles oder eines Verteidigungsfalles. Beides ist ja theoretisch denkbar. Und auch dann braucht es natürlich sowohl beides. Auf der einen Seite natürlich die Versorgung des Soldaten, die unter Umständen verletzt werden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch ein Weiterbestehen von Versorgung allgemeiner Erkrankungen. Und diese Dinge aufeinander abzustimmen und zu schauen, was haben wir an Kapazitäten, sind wir halbwegs ausreichend gerüstet und funktioniert das und wer hat welche Zuständigkeiten und welche Wege werden gegangen. Das ist dann schon super kompliziert im Detail und eine ganz, ganz große Aufgabe. Und wir sind, glaube ich, in einer Zeit seit, sagen wir mal, ja, Mitte, Ende der 90er Jahre, in der der Kalte Krieg glücklicherweise überwunden erschien und wir wenig international riesige Spannungsherde hatten. Wir hatten überall natürlich auch kleinere Kriege und Gewaltauseinandersetzungen, bei denen man auch mittelbar oder sogar unmittelbar betroffen war. Aber wir hatten jetzt nicht dieses drohende Szenario vor Augen, was wir aktuell leider wieder haben, nämlich unter Umständen eine größere Auseinandersetzung zwischen großen Bündnissen wie der NATO und Russland. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, hat man dann über Jahre und Jahrzehnte die Dinge weitestgehend einschlafen lassen. Übrigens nicht nur in Deutschland. Mhm. Ich war neulich auf einer Tagung der Bundeswehr genau zu dem Thema. Da hat ein Schweizer Kollege vorgetragen. Die Schweizer haben sehr viele unter Tage Krankenhäuser gebaut in den 80er Jahren, also Tausende von Betten, die aber auch seit 20 Jahren abgeschlossen, unbenutzt in irgendwelchen dunklen Schächten stehen. Mhm. Also auch nicht so ohne weiteres voll und sofort nutzbar sind. Also ich will damit nur sagen, auch andernorts ist man dieser Illusion erlegen, dass jetzt alles vorbei ist und Krieg eigentlich eine Fortführung der Politik mit anderen Mitteln, hieß es ganz, ganz früher, in dieser Form gar nicht mehr stattfindet. Das wäre schön gewesen. Das ist aber, glaube ich, eine tatsächlich Verkennung der Realität der menschlichen Natur. Und es ist gut, dass wir uns darauf neu vorbereiten und versuchen jedenfalls ein bisschen Struktur zu schaffen, die dann auch den ja berechtigten Eindruck Außenstehende vermitteln, dass wir verteidigungsfähig sind und uns wehren werden. Weil ich glaube, das ist auch schon so in den ganz einfachen zwischenmenschlichen Beziehungen, in kleineren Gruppen, so am Schulhof oder auch im Betrieb, so wenn im Moment, wo da so ein Vakuum entsteht, keiner so richtig weiß, wer ist da der Tonangebende? Entsteht häufig eher Streit und Unruhe, als wenn ganz klar ist, dass man darauf gefasst sein muss, dass wenn man da zu nah an anderen rankommt oder ihm seine legitimen Kreise stört, dann auch empfindlich darauf reagiert wird. Das hilft, diese legitimen Kreise zu respektieren und solche Übergriffe zu lassen. Mhm. Und darum halte ich alle denkbaren Vorschläge, aktuell jedenfalls, die darauf hinauslaufen, dass wir uns nur friedlich verhalten müssten, und auf gar keinen Fall solche Szenarien testen sollten, weil das wäre Kriegstreiberei und bellizistisches Kriegskinderspiel. Denen kann ich nicht folgen, Menschen, die diese Stimme in der Form erheben. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine glaubwürdig dargestellte Wehrfähigkeit und Abwehrfähigkeit friedensstiftend ist.
Vielleicht nochmal als Fazit. Es gab jetzt diesen Deutschen Ärztetag. Sie haben gesagt, die Stimmung war im Großen und Ganzen gut. Bei vielen Dingen gab es große Einigkeit. Sie haben auch, sagen wir mal, ein gutes Angebot zur Zusammenarbeit gemacht, aber auch erwidert bekommen von der Ministerin. Ich habe das Gefühl, Sie blicken zumindest auf die nähere Zukunft optimistisch, ja, was den Einfluss auf der Ärzteschaft Deutschlands anbelangt.
Das tue ich. Und ich sage mal, ich glaube auch, dass der Einfluss der Deutschen Ärzteschaft sehr groß ist in dieser Gesellschaft. Viel größer, als die Deutsche Ärzteschaft gelegentlich vermutet. Ich habe nur eine kleine Anekdote am Rande. Neulich auf dem Bahnhof zufällig den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, getroffen, um mir erlaubt, ihn anzusprechen. Und dann haben wir uns unterhalten über ein paar uns betreffende Urteile des Bundesverfassungsgerichts und die Auslegung der Autonomie des Menschen in unserer freiheitlich orientierten, individuell geprägten Gesellschaft. Und dann hat er mir berichtet, dass das Urteil zum assistierten Suizid, was das Bundesverfassungsgericht gesprochen hat, das Urteil gewesen sei, was mit dem meisten Druck seitens von Verbänden oder Interessengruppen irgendwie vonstatten gegangen sei. Also niemals wieder vorher oder hinterher hätten sie so eine Pressure empfunden von Betroffenen. Und die Ärzte seien eben doch ein ziemlich harter Brocken, hat er da sozusagen gesagt. Und das fand ich bemerkenswert, dass ein Jurist, der in einer solchen Funktion und Position tätig ist, unseren Berufsstand so empfindet. Das zeigt ja schon, dass wir wahrscheinlich eben doch sehr viel wirksamer und wirkmächtiger sind, als wir uns gelegentlich selber zubilligen. Und das sollte man dann reflektieren, auch mal zur Kenntnis nehmen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text.
in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.